Schön, dass du wieder da bist bei Ganz schön Niere. Aha-Momente und klare Antworten. Und heute sprechen wir darüber, wie du deine Nierengesundheit wirklich in die eigene Hand nehmen kannst, bevor es überhaupt zu ernsten Problemen kommt. Prävention statt Intervention quasi. Das ist unser Motto für diese Folge und ich freue mich sehr auf meine Gäste. Ich spreche mit Professor Dr. Jan Kielstein, Leiter der Klinik 5 für Nephrologie, Rheumatologie und Blutreinigungsverfahren an der Städtischen Klinik Braunschweig. Und ich spreche mit Privatdozentin Dr. Med Ulrike Schatz, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologie und Lipidologie, Oberärztin und Leiterin der Stoffwechselambulanz an der Uniklinik Dresden. Herzlich willkommen. Ich muss sagen, wir sind heute sehr gut aufgestellt. Schön, dass Sie meine Gesprächspartner heute sind.
Hallo, wir freuen uns.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe auch einige Fragen mitgebracht und ich denke, es wird ganz spannend sein und wir möchten ja Ihre Expertise ganz viel abknapsen. Und Herr Professor Kielstein, ich würde gerne bei Ihnen anfangen. Wenn wir wirklich über Prävention sprechen bei chronischer Nierenerkrankung, was sind denn aus Ihrer Sicht oder aus nephrologischer Sicht so die größten Hebel, damit Patienten sich im besten Falle frühzeitig schützen können?
Die Frage ist ja, müssen jetzt alle BürgerInnen Deutschlands auf ihre Niere aufpassen oder nicht? Und ich glaube, man kann das schon mal etwas einschränken, nämlich risikoadaptiert. Also wer hat denn überhaupt ein Risiko dafür, dass die Niere im Laufe des Lebens Schaden nehmen könnte? Und das können wir relativ gut einengen. Das sind Menschen mit Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder mit einer arteriellen Hypertonie, also Bluthochdruck. Es sind Menschen, die sehr, sehr untergewichtig zur Welt gekommen sind, bei der Geburt 2 Kilo oder weniger gewogen haben. Und das sind Menschen, die eine Krebstherapie hinter sich gebracht haben. Die haben allesamt ein erhöhtes Risiko, eine chronische Nierenkrankheit zu bekommen. Ein Parameter fällt mir noch ein, das sind Menschen, die im Krankenhaus im Rahmen einer schwerwiegenden Therapie oder Operation mal etwas gehabt haben, was wir als akute Nierenschädigung bezeichnen. Das heißt, die sind ins Krankenhaus gekommen, die Niere war vollkommen gesund und dann ist irgendwas passiert, schwere Operation, Medikament, sodass die Nierenfunktion für eine Zeit lang deutlich eingeschränkt war, vielleicht sogar eine Dialyse stattgefunden hat. Also die haben auch noch ein erhöhtes Risiko für eine chronische Nierenkrankheit. Und die sollten sich um ihre Nieren auf jeden Fall kümmern.
Das heißt, es gibt einige Risikofaktoren und im besten Falle kann man sie natürlich auch frühzeitig erkennen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich Laborparameter oder Allgemeinparameter, die, Klammer auf, regelmäßig, Klammer zu, kontrolliert werden sollten. Könnten Sie für uns zusammenfassen, also vielleicht Sie beide, welche das sind, also welche Laborparameter müssten unsere ZuhörerInnen so auf dem Schirm haben? Vielleicht auch mal, falls eine Nachfrage ist, auf die eigenen HausärztInnen zuzugehen.
Ja, ich fange Entschuldigung.
Aber das war jetzt auch gemein von mir, ne? Bitte klar.
Aber das ist doch wunderbar. Das zeigt uns beiden, ist die Früherkennung mittels Labor sehr, sehr wichtig. Und Frau Schatz, vielleicht starten Sie ruhig mal. Ich bin sehr gespannt, was bei Ihnen die Hitliste anführt.
Ja, und dann können Sie das sehr gerne fachkundig ergänzen. Also ein Grundparameter, den wir Ärzte messen, ist das sogenannte Kreatinin. Das ist ein Stoff, der entsteht, wenn sich Muskeln erneuern oder bewegen. Also jeder Mensch bildet da pro Tag eine bestimmte Menge davon. Die Nieren filtern dann das Kreatinin aus dem Blut raus. Und wenn die Nieren gut arbeiten, dann bleibt der Kreatininwert im Blut, den man ja messen kann, normal. Wenn die Nieren schlechter arbeiten, dann steigt der Wert an. Also merken, Kreatinin ist quasi ein Abfallstoff aus den Muskeln. Hoher Wert heißt Hinweis, dass die Niere langsamer oder schlechter arbeitet. Auf der anderen Seite die sogenannte GFR, glomeruläre Filtrationsrate, klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn es ist einfach nur ein Maß für die Nierenleistung. Also wie viel Milliliter pro Minute kann gereinigt werden oder wird gefiltert? Also die Reinigungsleistung der Niere. Und Da ist es andersrum, dass eine hohe GFR, also wenn viele Milliliter pro Minute gefiltert werden, die Niere gut arbeitet. Und wenn sie schlechter arbeitet, also weniger schafft, dann fällt der Wert runter. Also über 90 Milliliter pro Minute gilt da normal. Und wenn es unter 90 ist, fängt es an, pathologisch zu werden. Und bevor ich auf den dritten Parameter komme, erstmal kurze Frage an den Nephrologen. Ist das so eindeutig genug?
Also auf jeden Fall. Und da sind ja auch schon wichtige Kriterien mit drin oder auch Dinge, die den Wert beeinflussen können. Ich habe so eine typisch männliche Interpretation dieses Wertes. Ich sage immer, und ich arbeite unweit von Wolfsburg, da sitzt ein großer Mobilitätsdienstleister. Ich sage immer, die EGFR ist im Prinzip so eine PS-Zahl der Niere. Und das, was wir machen möchten, ist im Prinzip den Nieren-TÜV zu erheben, indem das Kreatinin verwendet wird und dann in eine Formel eingesetzt wird. Und diese Formel schätzt die Nierenleistung ab. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das E steht nicht für elektrisch, sondern das E bei der EGFR steht für estimated, für geschätzt.
Geschätzt,
und Frau,
ja.
Und Frau Schatz hat einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt, nämlich dieses Kreatinin kommt aus dem Muskelstoffwechsel. Und wenn Sie so jemanden haben mit der Statur von Dwayne The Rock Johnson oder vielleicht für die Älteren unter uns Arnold Schwarzenegger, dann suggeriert dieser Schätzwert häufig, dass die Niere krank ist, obwohl sie eigentlich gar nicht krank ist. Also man muss auch immer so ein bisschen die Muskelmasse der Person mit im Auge behalten, deren PS-Zahl, deren EGFR wir so messen. Und dann, wie beim Nieren-TÜV oder wie beim richtigen TÜV, hat der Nieren-TÜV noch eine zweite Komponente. Und die wird Frau Schatz jetzt gleich nochmal mit darstellen. Das hat nämlich gar nichts mit dem Blut zu tun, sondern mit einer anderen Flüssigkeit.
Mit dem Urin. Na, mit dem Urin. Früher hat man ja Urinschau gemacht und davon schon ganz viel erkannt. Auch heute ist der Urin ganz substanziell wichtig. Und zwar kann man im Urin messen, dass Albumin, das ist ein ganz wichtiges Körpereiweiß, was diverse Aufgaben im Blut hat. Und normalerweise ist es so, dass die Nieren jetzt dafür sorgen, dass Albumin nicht in den Urin gelangt. Aber wenn die Filter in der Niere, und das wurde bestimmt im Rahmen dieses Podcasts schon mal erklärt, diese kleinen Glomeruli-Filter, wenn die geschädigt sind, dann kann das Albumin eben durchsickern. Und dann kann man es im Urin nachweisen. Und warum ist das so wichtig? Das ist eins der frühesten Zeichen einer beginnenden Nierenschädigung. Also das Kreatinin, was gerade so schön erklärt wurde, kann noch normal sein. Aber das Albumin im Urin kann bereits nachweisbar sein. Das kann Mikro oder Makro, also wenig oder viel sein. Und besonders bei Diabetes oder Bluthochdruck ist das ganz, ganz entscheidend. Und man muss halt auch wissen, dass es keine Beschwerden macht, wenn das Albumin im Urin erhöht ist. Das heißt, das ist was man wirklich nur findet, wenn man gezielt danach sucht. Und dann, Herr Professor Kielstein, muss man, glaube ich, auch erwähnen, ich kann mich genau an die Zeiten erinnern, als die Patienten sammeln mussten. Ne? Also 24 Stunden musste der Urin aufgesammelt werden dafür, damit man das valide dann messen konnte. Und heute reicht ja der Morgenurin, weil wir Ärzte so einen schönen Quotienten bilden können. Also wir können es quasi ins Verhältnis setzen, das Albumin zum Kreatinin. Und deswegen muss der arme Patient nicht mehr sammeln, sondern wir können das aus dem Roggenurin einfach messen. Und kurz bevor Sie das bestimmt noch fachkundig ergänzen, warum ist das so wichtig für uns Diabetologen, für uns Lipidologen? Wir können frühzeitig erkennen. Und wenn wir frühzeitig erkennen können, können wir frühzeitig auch die Niere schützen, indem wir den Blutzucker optimal einstellen, den Blutdruck optimal einstellen, die Blutfette in den Griff bekommen, natürlich nicht rauchen, ganz wichtig, und gegebenenfalls bestimmte Medikamente, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, einsetzen.
Ja, also kurz zusammengefasst, der Nieren-TÜV ist wie der richtige TÜV, besteht eher aus zwei Komponenten. Einmal aus der EGFR, aus der Leistungsfähigkeit der Niere, aus der PS-Zahl der Niere und aus einem Wert im Urin, der sogenannten UACR, Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio, muss man sich nicht merken. Und man kann durch den Nieren-TÜV fallen, wenn eins davon nicht in Ordnung ist. Und unserer Erfahrung nach wird häufig nur nach dieser EGFR, nach der Leistungsfähigkeit der Niere geguckt, aber gar nicht danach, ob dieses Filtersystem der Niere gestört ist und Eiweiß im Urin landet. Und das ist sehr schade, weil dieses Eiweiß im Urin eben das der erste Anhaltspunkt dafür sein kann, dass die Niere krank ist. Und wenn ich das verpasse, dann kann ich natürlich auch nicht Einfluss nehmen auf den Verlauf der Nierenerkrankung. Und das ist sehr schade, weil wir das mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen sehr gut können. Also wir können Nierenerkrankungen, und das ist anders als vor 15 oder 20 Jahren, wir können Nierenerkrankungen heute sehr gut behandeln, aber dafür muss der Nieren-TÜV korrekt durchgeführt werden.
Und es wird natürlich dann auch wichtig, weil Sie haben ja auch schon gesagt, oftmals treten keine Beschwerden auf. Und wenn ich an so Filter denke, denke ich auch an den Druck. Ich komme mal zu unserem berühmten Blutdruck. Welche Rolle spielt dann eigentlich auch die Blutdruckkontrolle bei der Nierenprävention? Ist es das, was Sie beide auch immer gleichzeitig mit im Blick haben? Frau Dr. Schatz, ich fange mal bei Ihnen an.
Ja, definitiv. Blutdruck spielt eine ganz große und entscheidende Rolle. Bluthochdruck schädigt natürlich die Gefäße, also nicht nur die Gefäße fließen ja durch den ganzen Körper und auch durch die Niere. Und es ist wie so ein dauerhafter Druck in einem empfindlichen Filtersystem, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Andersrum, wenn ich den Blutdruck schön ordentlich halte, also niedrig halte, dann kann ich verlangsamen, dass eine Nierenschädigung fortschreitet. Also da kannst du sogar am Anfang vielleicht sogar noch rückgängig machen und damit nicht nur die Niere schützen, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, alle Gefäße und damit natürlich auch vor Herzinfarkt und Schlaganfall oder Beinarterienverschlüssen schützen. Also Blutdruck, ganz entscheidende Rolle.
Auch hier wieder das Problem, dass man den hohen Blutdruck nicht merkt oder selten merkt. Das macht der hohen Blutdruck auch sehr tückisch. Man kann ihn aber merken, wenn der Blutdruck gemessen wird. Also das nächste Mal, wenn Sie zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen und da wird Blutdruck gemessen, dann lassen Sie mal den Druck dieser Blutdruckmanschette eine Zeit lang auf dem oberen Blutdruckwert aufgepumpt. Sagen das der Arzthelferin oder der Ärztin oder dem Arzt und sagt, lassen Sie das mal bei 30 Sekunden auf der Höhe, wo der systolische Blutdruck sich befindet. Und dann wird es sehr schnell sehr unangenehm und Sie denken, oh, das drückt hier ganz schön. Das Problem ist, dass Ihre Blutgefäße ja alle nicht innerviert sind, also nicht sensibel sind. Die können uns nicht rückmelden. Mensch, hier ist der Druck aber sehr unangenehm. Ich würde mich wohler fühlen, wenn der Blutdruck sinkt. Aber mit so einer Blutdruckmanschette kann man das mal bildhaft darstellen. Also hoher Blutdruck ist nicht gut und die Gefäße leiden darunter. Und dummerweise sind gerade die Gefäße an der Niere und am Auge extrem empfindlich. Also wir haben kaum irgendwo Gefäße, die noch empfindlicher sind. Gehirn, die sind auch sehr empfindlich. Und deswegen einen hohen Blutdruck nicht in den Skat drücken und sagen, ach, wird wohl nicht sein, sondern da immer noch mal nachgucken und sagen, Mensch, ist jetzt nicht das erste Mal, dass der Blutdruck hoch ist, und dann entweder sich ein Blutdruckmessgerät kaufen, ne? Die sind ja gar nicht teuer, und die Deutsche Hochdruckliga empfiehlt auch auf ihrer Homepage entsprechende Geräte, die eine gute Qualität haben, oder häufiger mal von der Ärztin, vom Arzt messen lassen. Und wer es richtig gut machen möchte, der lässt sich so ein Blutdruckmessgerät für 24 Stunden umhängen und nimmt das mit nach Hause, weil es ja einige unter uns gibt, die gerade in so einer Praxis einen sehr hohen Blutdruck haben und sagen, ach, zu Hause ist er aber wirklich viel, viel niedriger. Und das kann man damit überprüfen, ob der zu Hause wirklich sehr viel niedriger ist oder ob das nur so eine kleine Schutzbehauptung ist.
Ja, ganz wichtige Punkte. Vielleicht können wir nur ergänzen, dass manchmal, also vollkommen richtig, dass man Bluthochdruck meistens überhaupt nicht spürt, aber manchmal kann es so Entgleisungen, die so richtig hochschnipsen, kann dann manchmal zu Kopfschmerzen oder auch zu Herzschmerzen führen oder Schweißausbrüchen, solche Entgleisungen. Aber dieser sonst der Bluthochdruck ist was Schleichendes, was man halt häufig nicht spürt. Und weil Professor Kielstein gerade so schön ausgeführt hat von Wohlfühlen, kann man vielleicht hier noch ergänzen, wenn Sie jetzt langjährig einen Bluthochdruck haben und ganz hohe Blutdruckwerte gewohnt sind und ihr Blutdruck wird ordentlich abgesenkt, kann man sich am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen komisch fühlen, aber langfristig fühlt man sich besser. Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass man dann die Blutdruckmedikamente nicht einfach absetzt, sondern die weiternimmt, weil langfristig schützt es wirklich vor Herzinfarkt, Schlaganfall und schlechten Nieren.
Also ich mache das dann sehr gern, dass ich mir einen Zeithorizont mit den Patientinnen nehme und sage, wir möchten innerhalb eines Viertel oder vielleicht eines halben Jahres einen normalen Blutdruck. Und dort arbeiten wir uns langsam hin. Also wir fangen an, dass wir den Blutdruck aus einer gefährlichen Höhe absenken und dann eben auch die Patientinnen nicht diese Schlappheit fühlen, wenn sie einen Blutdruck von 200 zu 120 haben und den senken sie, und das können wir heute mit super Medikamenten machen, auf 120 zu 80, dann wird sich diese Person nicht wohlfühlen, ja, weil sie eben den Blutdruck gewohnt ist über Jahre hinweg, dass er sehr, sehr viel höher ist. Also da ist weniger manchmal mehr. Klares Ziel haben wir ja, wo wir mit dem Blutdruck hin möchten. Aber manchmal lohnt es sich, etwas Zeit zu nehmen. Und eine kleine Ergänzung noch, vielleicht wenn uns Menschen zuhören, die vielleicht gar nicht mehr allein zu Hause wohnen, sondern das jetzt hier in einem Altenheim holen und hören und mit dem Rollator unterwegs sind. Man muss im Alter auch aufpassen, dass man die Blutdrucksenkung nicht übertreibt. Also gerade wenn man schon häufiger mal gestürzt ist oder gangunsicher ist, dann ist es so, dass so die ganz niedrigen oder ganz optimalen Blutdruckwerte von kleiner 120, 80 dann für diese Gruppe in der Bevölkerung nicht so geeignet sind. Da kann man den Blutdruck ein kleines bisschen höher sein lassen, aber für Menschen so in unserem Alter, die wir jetzt hier akustisch zusammengeschaltet sind, ist die...
Also blutjung, ne? Blutjung.
Wollte ich gerade auch sagen, genau. Also das ist wunderbar, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann, weil es gibt einfach keine einfache, lapidare Antwort, sondern das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und deswegen finde ich es auch super, dass ich Sie auch fragen darf und möchte auch weitermachen. Frau Dr. Schatz, wenn wir Sie heute auch schon dabei haben, wirklich auch als Experten. Ich glaube, ein weiterer Risikofaktor ist wahrscheinlich auch Diabetes. Fragezeichen, aber Sie nicken schon. Das ist ganz, ganz eindeutig. Welche Rolle spielt auch so die Blutzuckerkontrolle? Hängt das auch so mit einer chronischen Nierenerkrankung zusammen? Kann man da was tun? Was sollte man im Auge behalten? Ganz viele Fragen. Klären Sie uns auf.
Ja, Diabetes, die Blutzuckerkrankheit, ist ja immer noch die häufigste Ursache für die chronische Nierenerkrankung. Aber gute Nachricht, früh erkannt ist es gut behandelbar. Also wir müssen natürlich noch unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Typ 2 ja besonders häufig, so oder so. Die Zuckerbelastung stresst die Niere. Damit können die Väter altern und schneller verletzt werden quasi, ne? Und wenn man sich so ein bisschen die Schritte bei der Nierenerkrankung, bei Diabetikern nochmal oder Diabetespatienten nochmal vor Augen führt, muss man vielleicht als Grundverständnis nochmal wissen, der erhöhte Zucker im Blut, der verbindet sich ja quasi mit Eiweißen in den Gefäßen. Das auf schlau heißt das die Glykierung, ne? Also dass sozusagen der Zucker sich dort anlagert. Und die Gefäßwände werden dann dicker, starrer und enger. Also müssen sich die Gefäße wie so ein Rohrsystem vorstellen. Also Sie kennen es alle aus Ihrem Bad, ne? Wenn so ein Rohr verkalkt, ne? Dann wird es auch ganz steif. Und so können Sie sich das bei den Gefäßen vorstellen. Und wenn dann eine schlechtere Durchblutung ist, damit ist natürlich dann auch die Sauerstoffversorgung schlechter, denn die Gefäße fließen ja zu verschiedenen Organen hin, ja, die fließen zum Herzen, die fließen zum Gehirn, das sind alles diese wichtigen, lebensnotwendigen Organe, fließen aber auch zur Niere. Und folglich überall, wo das Blut schlecht ankommt, da kann sich dann das Organ schlecht durchblutet werden und sich dann verschlechtern. Dann ist es so, dass gerade beim Diabetiker dann in dieser Frühphase die Filter oft unter Hochdruck arbeiten. Das nennt sich die sogenannte Hyperfiltration, also sozusagen vermehrt filtrieren. Können Sie sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Staubsauger, der so auf höchster Stufe läuft, vielleicht, ne? Und wenn er immer auf höchster Stufe läuft, irgendwann geht er kaputt. Ne? Und so ähnlich, der liebe nephrologische Kollege kann das dann vielleicht nochmal besser ergänzen, aber irgendwann können dann, ist der Filtrationsdruck so hoch, dass dann die Filterzellen überlastet werden und dann eben kaputt gehen. Ne? Und wenn dann die Schäden an den Filterwänden sind, dann tritt das Eiweiß halt raus, die Filterporen werden größer und das hatten wir vorhin ja schon mit dem Albumin im Urin, also das bestimmte Eiweiß, was man dann messen kann. Und so verlieren die Filter dann eben ihre Schutzfunktion. Und in der vierten Phase, da vernarbt es dann alles, ne? Entzündet sich, vernarbt. Und beim Diabetespatienten muss man vielleicht noch verstehen, die Nierenschädigung hat eigentlich zwei Komponenten. Zum einen können die großen Gefäße, die zur Niere, die an der Niere sind, verkalken. Das ist sozusagen die normale Arteriosklerose-Gefäßverkalkung, wie wir sie überall im Körper haben. Aber es können auch die ganz kleinen Gefäße geschädigt werden. Das ist die sogenannte Glomerulosklerose. Kimmich, die wissen, wer es genau wissen will. Also das heißt, eine Makro- und Mikroangiopathie ist beides vorhanden beim Diabetespatienten und kann so die Niere eben schädigen. Aber lieber Herr Nephrologe, wollen Sie das noch mal ein bisschen auf den Punkt fassen?
Nee, ich glaube, dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also es ist eben in der Tat so, dass große und kleine Gefäße durch häufig ja die Kombination aus Diabetes und Bluthochdruck geschädigt werden können. Fette sind da auch nicht unwichtig, muss man auch nochmal ganz klar
sagen. Ganz wichtig, ja.
Man muss sich ja immer fragen, wenn man so ein Risiko hat für Verkalkung von Gefäßen, was kann man alles machen? Mit seinen Genen, der Zug ist abgefahren, da kann man im Regelfall nichts mehr machen, wenn man schon auf der Welt ist. Das heißt,
auch mit seinem Alter kann man leider nichts machen. Und mit seinem Geschlecht auch nicht.
Botox nicht. Das heißt, ich muss mit dem therapeutisch umgehen, was da ist. Und es ist dann so, das ist so wie bei der Altersvorsorge, wie ich sie mir jetzt gewünscht hätte, ehrlich gesagt, bei der Rentenreform, dass man einfach sagt, ich brauche verschiedene Bausteine. Es ist falsch, nur den Blutdruck zu senken. Es ist falsch, nur den Diabetes zu behandeln und einen guten Blutzucker zu haben. Und es ist falsch, nur auf die Fette zu gucken, sondern ich nehme mir von all diesen Dingen, die nehme ich alle ernst und versuche dann durch eine Kombination von Therapien die Gefäße so weit wie möglich zu schonen. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente, die können mehrere Dinge gleichzeitig. Und das ist natürlich sehr elegant, wenn ich Medikamente habe, die sowohl den Zucker senken, als auch die Niere schonen und auch gut sind fürs Herz. Davon gibt es eben diese SGLT2-Inhibitoren. Ich weiß nicht, wer sich in der Medizin diese Namen immer überlegt.
Aber das wollte ich gerade fragen. Woher kommt denn sowas?
Ja,
man kann es auch nicht gut erklären. Ja.
Der Name ist gut herleitbar, denn es gibt...
Und der beschreibt ja quasi den Wirkmechanismus.
Der beschreibt den Wirkmechanismus, aber in einer Abkürzung, die man erst mal lernen muss. Denn es gibt eben im Körper so kleine Pumpen, die für den Transport von Zucker verantwortlich sind. Und wir sind alle auf Kalorienerhaltung getrimmt von früher her, weil es da noch keine Supermärkte gab und nicht genügend zu essen. Und im Rahmen dieses Konzeptes, ich möchte jede Kalorien im Körper behalten, die verfügbar ist, holt unsere Niere aus dem Urin, aus dem Primärhahn, also aus dem, was da gefiltert wird, den Zucker komplett zurück.
Genau, also es wird quasi mehr Zucker rausgepinkelt, einfach gesagt. Und die Entwicklung kommt ja von uns Diabetologen, muss man jetzt mal sagen. Ne? Und heute wissen wir, dass es eben nicht nur den Zucker effektiv senkt, indem mehr ausgeschieden wird mit dem Urin, sondern dass es, wie Professor Kielstein gerade sagte, die Niere sehr gut schützt, aber auch sehr gut das Herz schützt. Unabhängig von einer Diabeteserkrankung schützt es diese Organe.
Jetzt würde ich aber gerne konkreter werden und in das Thema Prävention gehen. Und ich könnte mir denken, also so diese drei Schlagwörter, die man ja immer und überall mal hört, Ernährung, Bewegung und Stressmanagement. Wenn wir jetzt mal direkt Alltagstipps für unsere ZuhörerInnen rausgeben können,
was bringt wirklich was für Herz und Niere? Weil wir haben gerade gelernt, das ist nicht nur die Niere alleine, das ist nicht nur das Herz alleine, das ist nicht nur der Diabetes alleine, sondern das ist sehr komplex und der ganze Körper ist betroffen. Was geben Sie Ihren Patienten mit? Professor Kühlstein.
Ja, auch eine ganzheitliche Empfehlung. Also zum einen versuche ich erstmal mit Vorurteilen oder Fehlwahrnehmungen aufzuhören. Und eine Fehlwahrnehmung für Menschen, die nierenkrank sind, ist die, dass man zwingend bei einer Nierenkrankheit ganz, ganz viel trinken müsste. Das ist falsch. Also die Empfehlung ist die, dass man ungefähr 1 Liter Urin am Tag produziert, auch wenn es heiß draußen ist. Da gibt es schon einige, die so ein bisschen im Sommer das nicht so richtig gut hinbekommen, dass da 1 Liter Urin produziert wird. Und wenn Sie gern trinken möchten und dass Ihr Herz gut verkraftet, trinken Sie alle sehr, sehr gern sehr viel. Aber für die Niere bringt das keinen Mehrwert. Bei der Art des Getränks haben sie eine große Bandbreite, was alles erlaubt ist. Wasser natürlich und je nach Region in Deutschland auch Wein oder ein Kaffee oder Tee. Das ist alles in Ordnung für die Niere.
Wobei vom Wein oder Bier man ja auch wieder nicht zu viel nehmen soll. Ne? Also da muss ich nicht an meine Patienten denken. Die sagen dann gerne mal mit Bier so richtig schön ordentlich durchspülen.
Das ist absolut richtig. Wir haben das vom Timing gut gemacht. Meine Kaffeemaschine spült gerade in dieser Sekunde, wo wir Kaffee hier besprechen. Das ist wunderbar.
Wunderbar.
Ein Getränk, was die Nieren nicht so sehr gern mögen, das sind Cola Light Produkte oder Cola Zero Produkte. Und das hängt damit zusammen, dass in Cola sehr viel Phosphorsäure ist und in Kombination mit dem Süßstoff scheint das nicht so sehr segensreich zu sein für eine Niere, die sich nicht wohlfühlt. Also ich rede nicht von dem Glas, das man mal trinkt, um irgendwie einfach einen anderen Geschmack zu haben, aber es gibt ja Menschen, die durchaus viele, viele Liter von diesem patentgeschützten Getränk zu sich nehmen und das ist nicht zu empfehlen. Und gleiches
gilt auch echte Cola nicht, ne?
Auch echte Cola
nicht. Die hat ja wahnsinnig viel Zucker, ne?
Das wäre jetzt meine Frage dann lieber. Doch, die echte Cola, weil da hört man mal so und mal so. Also
ja, also die ist besser als die Zero- oder Light-Produkte in Bezug auf den Süßstoff. Aber die Phosphorsäure haben sie in beiden Dingen drin.
Und wahnsinnig viel Zucker. Zucker, Zucker, sagt der Diabetologe, ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich auch das Problem bei den Süßgesöffen. Die so unnatürlich gefärbt sind, da ist ja häufig sehr, sehr viel Fructose drin und diese Fructose wird dann auch verstoffwechselt und da entsteht Harnsäure. Also Sie können sich auch als junger Mensch mit nicht alkoholischen Getränken einen Gichtanfall antrinken. Also ich kenne einen Patienten, der hat einfach 3 Liter Eistee pro Tag getrunken und hat es damit geschafft, dann in Kombination mit einer dönerhaltigen Ernährung einen Gichtanfall zu bekommen. Also das ist nicht so gut. Wie immer liegt die Antwort in der Mäßigung und mir war das nur wichtig, ich wollte nicht zum großflächigen Alkoholkonsum aufrufen, aber das Glas Wein ist jetzt nicht so, dass es die Niere ärgert. Das Rauchen ärgert die Niere schon und die Niere wird geärgert durch Medikamente, von denen man das gar nicht so richtig glaubt. Das sind nämlich die man auch relativ unproblematisch in der Apotheke bekommt. Super wirksame Schmerzmittel, überhaupt keine Frage. Aber wenn die Niere schon sehr angeschlagen ist, dann sind diese Medikamente nicht gut, weil sie die Nierendurchblutung reduzieren. Und das ist für gesunde Menschen nicht so problematisch. Aber wenn sie eine sehr, sehr stark eingeschränkte Nierenfunktion haben, ist das eher ungünstig. Und das geschieht auch, wenn man sich großflächig mit so einem Gel einschmiert. Da ist ja immer die Vorstellung, das Gel geht direkt in den Muskel, der weh tut oder so etwas. Das ist nur zum Teil richtig. Ein großer Teil des Gels wird eben über die Haut aufgenommen und gelangt ins Blut und wirkt dann eben auch, wenn man sich es auf den Oberschenkel geschmiert hat, in der Niere. Also Vorsicht mit großen Mengen und länger dauernder Anwendung von solchen Dingen, wenn man nierenkrank ist. Ja, also ich will das nochmal einschränken. Jemand, der eine gesunde Niere hat, sollte auch vernünftig damit umgehen, muss sich aber nicht so sehr vorsehen. Und dann ist es eben die gute Einstellung von Blutfetten, insbesondere diesen bösen Cholesterin, dem LDL-Cholesterin. Da gibt es mittlerweile auch noch mehr, was man angucken kann. LP-a heißt das. Blutdruck gut einstellen, Diabetes gut einstellen. Also das ist das, was man tun kann. Und von der Lebensweise her ist es so, dass wir auch eher in Richtung Ausdauer gehende körperliche Belastungen empfehlen. Also Ausdauer jetzt nicht im Sinne von Marathon, sondern längere Strecke spazieren gehen, mehr als 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Also gar nicht so Spitzenbelastungen, Pumpen bis zu 100% Belastungsgrenze, sondern etwas, was so ein bisschen länger sich hinstreckt, aber nicht zu einer maximalen Belastung des Körpers führt. Auch das ist gut für die Niere. Gibt es wunderbare Studien aus den USA, interessanterweise mit unterschiedlichen Intensitäten des Golfspielens durchgeführt, diese Studien. Also ich gucke nur Golf im Fernsehen. Das hat keinen positiven Effekt auf die Nierenfunktion bis hin zu, ich spiele, ich weiß nicht, was es da gibt, 9 Loch oder so Golf, habe aber kein Elektrowägelchen und schleppe auch meine Schläger und was man sonst noch an Equipment so braucht, selbst über den Platz für 4-5 Stunden. Das ist dann die beste Variante. Aber man muss nicht Golf spielen, um die Niere bei Laune zu halten, spazieren gehen oder Gymnastik oder tanzen. Das geht auch alles.
Ja, Bewegung jeglicher Art und jeder Schritt, der zählt, nicht wahr? Und nachdem Professor Kielstein immer so schön bei mir zusammengefasst hat, kann ich vielleicht seinen wichtigen Ausführungen hier auch nochmal zusammenfassen zur Prävention. Wir haben ja vorher im Podcast schon gesagt, 3 Dinge können wir nicht beeinflussen. Alter, Erbe und Geschlecht. Das sind 3 Risikofaktoren, die wir haben. Und dann gibt es aber eine ganze Menge, die wir beeinflussen können, was nicht nur die Niere schützt, sondern ganz genauso Herz, Hirn und Beingefäße, weil überall fließen ja die Arterien und all diese Organe wollen wir unbedingt schützen, was dann ein längeres und besseres Leben macht. Und die Beeinflussbaren, hat er ja gerade schön gesagt, Blutdruck runter, Blutzucker runter, Blutfette runter, LDL, das Böse, hat er ja schon erwähnt, Lebensstilmaßnahmen, ganz, ganz wichtig und ganz vorne hätte ich als erstes sagen sollen, nicht rauchen und damit können wir unsere Gefäße extrem gut schützen.
Schützen, entlasten und so natürlich in die Prävention gehen. Ganz, ganz spannend. Und was Sie auch gerade schon gesagt haben, Alter und Erbe und Geschlecht kann man sich nicht aussuchen. Was man sich aber vielleicht aussuchen kann, sind vielleicht auch digitale Hilfsmittel. Was gibt's vielleicht schon auf dem Markt, ja, was Sie vielleicht auch Ihren PatientInnen empfehlen? Oder vielleicht haben Sie auch einen kleinen Blick in die Glaskugel, was noch kommen wird, wenn wir ja an Apps denken oder auch ja, CGM-Systeme, ne, gibt es ja auch Telemedizin, darüber liest man ja auch ganz viel. Gibt es da irgendwelche Tools, also Mittel, Werkzeuge, die Sie schon anwenden, die gut sind für die Nierengesundheit oder Nierenprävention? Wer möchte zuerst?
Ich wollte eigentlich dem Kollegen Kielstein hier den Vortritt einmal lassen, aber ich kann ja trotzdem mal aus der Diabetologie anfangen. Sie haben ja gerade CGM schon, oder CGM haben Sie es genannt. CGM, also genau. Kontinuierliches Glukosemonitoring, ja, heißt das. Korrekt. Das ist wie so ein Biofeedback, ne? Also da hat man sozusagen einen Sensor. Das haben die Diabetespatienten, die intensivierte Insulintherapien haben. Die kriegen das von der Kasse erstattet. Das misst kontinuierlich den Blutzucker im Gewebe und dann sieht man genau, was welche Auswirkung hat. Also wenn ich zum Beispiel was Süßes esse, wie der Blutzucker nach oben schnipst, wenn ich mich bewege, wie schön der zum Teil runtergehen kann. Und das kann enorm helfen, dann auch solche wichtigen Lebensstil-Dinge mit umzusetzen. Eigentlich ist es natürlich dafür da, sein Insulin zu steuern, aber dieser Effekt der Schulung ist da ganz, ganz entscheidend aus meiner Sicht, weil man einfach direkt sieht, was welche Auswirkungen hat. Ne? Dann gibt es wahnsinnig viele Apps. Also da gibt es viel, manches, was man verordnen kann auch, manches, was man sich so runterladen kann. Gerade bei der Adipositas gibt es da, wo man Ernährungstagebücher führen kann mit genauer Zusammensetzung, was hat wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, welche Fette. Also der Arzt sagt ja so viel theoretisches Zeug, also bitte keine gesättigten Fettsäuren, sondern ungesättigte und so. Und diese App macht das gut verständlich. Die zeigt einem, das ist gut, das ist schlecht. Davon mehr, davon weniger und vor allem sagt es einem auch die Kalorien und da ist man manchmal überrascht, wo überall versteckte Kalorien sitzen. Also das kann aus meiner Erfahrung sehr hilfreich sein für die Patienten. Zum einen haben sie dann selber einen Überblick, zeichnet auch die Schritte auf. Ne? Vorhin sagte ja Professor Kielstein, selbst Golf kann man spielen, wenn man halt genug Schritte dabei läuft und nicht auf dem Elektrowägelchen fährt. Und auch das wird natürlich mit aufgezeichnet mit dem Handy und gibt einem dann Feedback, wenn man sich gut bewegt hat. Und A, hat der Patient selber dann einen guten Überblick und B, natürlich auch der Arzt, der sich das Ganze dann anschauen kann. Gerade das CGM, diese kontinuierliche Glukosemonitoring, kann man auch an die Praxis übertragen lassen, sodass der Arzt dann auch die Blutzuckerwerte mitverfolgen kann, wenn er das möchte und vor allem in den Sprechstunden halt dann Therapien anpassen kann. Es gibt diverse andere, Telemedizin haben sie noch genannt, ne? Das kann auch sehr hilfreich sein. Zu Corona-Zeiten haben wir das viel gemacht. Da war übrigens noch was Interessantes dann zu beobachten, weil wir gerade so viel vom Blutdruck gesprochen haben. Es gibt ja so diese klassischen Weißkittel-Bluthochdruck. und zu Corona-Zeiten, als wir telemedizinische Sprechstunden hatten und die Patienten zu Hause gemessen haben, haben die viel bessere Blutdruckwerte gehabt. Ne? Also das war ganz, ganz spannend. Aber vielleicht kann Herr Kielstein jetzt noch mal ein bisschen ergänzen. Es gibt ja viel, viel mehr noch.
Ja, ich glaube, für die, die Spaß daran haben, sind die Apps eben wirklich sehr, sehr gut. Sowas gibt es auch für chronische Nierenkrankheit. App, die ich persönlich sehr gut finde, weiß gar nicht, ob wir die hier mit nennen dürfen oder verlinken dürfen. Ist eine App, die spezifisch für Menschen mit chronischer Nierenkrankheit gestaltet ist in allen Stadien. Also dort wird zum einen immer abgefragt, wie sieht es aus mit den Vitalparametern, Blutdruck und Gewicht, denn auch das Gewicht, zum Beispiel wenn ich Dialyse mache, kann ja sehr schnell schwanken von Tag zu Tag. Das kann ich dort alles dokumentieren. Ich bekomme Unterstützung, was die Einnahme von Medikamenten anbelangt, kann mir Erinnerungen sozusagen dort geben lassen bei der Einnahme von Medikamenten. Und gerade was die Ernährung anbelangt, jetzt gerade bei unserem vorhergehenden Thema so ein bisschen zu kurz gekommen war, ist es so, dass ich auch, wenn ich bestimmte Dinge meiden möchte, wie sehr hohe Phosphatwerte oder hohe Kaliumwerte, dann auch eine Ernährungsanalyse machen kann, die sehr elegant funktioniert. Also ich glaube, da kann man sich auch sehr auf den Rat der Fachgesellschaften verlassen, sowohl die Nephrologische Fachgesellschaft, als auch andere Fachgesellschaften haben dann Hinweise für Apps, die sehr sinnvoll sind. Die Apps ersetzen aber nicht das Tun. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also allein, dass ich mir die App runterlade, das ist wie mit dem Schrittzähler. Ein Runterladen einer Schrittzähler-App ersetzt die Schritte nicht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und man muss sich dann eben doch immer dazu zwingen, zu sagen, so, ich gucke, wie viele Schritte hatte ich heute und dann drehe ich nochmal eine Runde. Und es sind so diese kleinen, niederschwelligen Dinge, die doch mit einem Unterschied machen können. Und ganz toll ist es, gerade wenn es auch um Ernährung geht, wenn mein familiäres Umfeld mitzieht. Und ich kann das nur sagen, wir haben vier Söhne und als einer davon beschlossen hat, Vegetarier zu sein, hat das schon einen Effekt auf die gesamte Familie gehabt. Das hing natürlich damit zusammen, dass man keine Lust hatte, irgendwie immer parallel Kochwelten zu schaffen und zu sagen, okay, für den einen mache ich was mit und für den anderen ohne Fleisch. Also das kann auch einen positiven Effekt für die gesamte Familie haben, wenn man versucht, sich mit weniger Salz oder mit mehr Obst und Gemüse zu ernähren. wichtiger Satz noch, weil wir dort umgelernt haben, das ist ganz wichtig, ist, dass wir früher, wenn Menschen ganz kurz vor der Dialyse standen, wir große Sorge hatten und gesagt haben, oh, bitte kein Gemüse, kein Obst essen, da kann der Kaliumwert so sehr ansteigen. Auch weil viele Medikamente, die gut für die Niere sind, dazu führen, dass der Kaliumwert etwas ansteigt. Da haben wir umgelernt. Also wir wissen zum einen, dass die große Kaliumbelastung nicht von Obst und Gemüse kommt, sondern von vorgefertigten Nahrungsmitteln. Ja, die man einfach in die Mikrowelle schiebt und auf den Knopf drückt und 2 Minuten später kann man es verzehren. Also das sind eigentlich so die gefährlichen Nahrungsmittel. Und wir sind eben auch in der Lage, wenn Kaliumwerte zu hoch sind, aber das betrifft Menschen, die eben schon eine sehr hochgradig eingeschränkte Nierenfunktion haben, diesen Kaliumwert mit Medikamenten zu senken. Also dann braucht man eben nicht auf Obst und Gemüse zu verzichten, sondern es gibt eben dann andere Möglichkeiten, das Kalium mit in den Griff zu bekommen. Das ist für viele Menschen, für die das ein Thema ist, bedeutet das mehr Lebensqualität. Denn es ist auch schwer zu vermitteln. Wir lernen überall, Obst und Gemüse sind gut. Und wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, ach übrigens, Sie dürfen alles essen, nur nicht Obst und Gemüse, dann gibt es so ein paar fragende Blicke. Und die gibt es zu Recht. Und ich freue mich sehr, dass wir da auch jetzt eine andere Antwort geben können als früher.
Super wichtige Punkte, die ich komplett unterstreiche. Will vielleicht nur ein was dazu sagen. Die Dosis macht das Gift. Also ich hatte einen Patienten, der für sein Leben gerne Bananen aß und 5 Bananen pro Tag gegessen hat und dann eine Hyperkaliämie hatte. Der hat dann geschafft, sich da einfach runter zu reduzieren. Genau, also die Dosis macht das Gift. Und ein was wollte ich noch zu diesen digitalen Sachen ganz kurz ergänzen. Es gibt auch Apps, die an Medikamente erinnern. Und das kann auch sehr hilfreich sein, denn gerade wenn man solche Stoffwechselerkrankungen hat, muss man ja regelmäßig was einnehmen und wir haben schon ein paar Mal gehabt, die Stoffwechselerkrankungen tun nicht weh und dann vergisst man manchmal die Medikamente oder ist der Meinung, man könnte sie absetzen, was gefährlich sein kann. Und da gibt es halt auch Apps, die einen da netterweise erinnern. Das können wir vielleicht noch ergänzen.
Und diese Erinnerung ist richtig, richtig gut. Und ich denke, das, was gerade schon so herauskam, war oder ist eigentlich schon ein perfekter Abschluss für diese wundervolle Folge. Denn natürlich ist Bewegung wichtig, Ernährung wichtig, aber auch die Prävention. Man sollte auf die Laborparameter achten. Und diese digitalen Tools können tatsächlich eine wertvolle Erkenntnis sein. Was haben wir denn heute gelernt? Ich habe mir notiert, kenne die PS-Zahl deiner Niere. Das fand ich ganz gut. Für Alter, Erbe und Geschlecht können wir nichts. Aber man kann natürlich auch ganz viel machen, wenn wir an digitale Tools und an den Alltag denken. Und oft ist es so, dass diese Beschwerden dass diese Symptome ohne Beschwerden kommen. Das heißt, man sollte schon gut auf seinen Körper achten. Also, wir haben, denke ich, einen guten, ausführlichen Einblick in das Thema Prävention gehabt. Worauf bezieht sich das überhaupt? Worauf sollte man achten und was sollte man kennen? Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Schatz und Professor Kirstein, für Ihre Zeit und Einblick in das Thema Prävention anstatt Intervention zum Thema Nierenerkrankung. Und schön, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ich glaube, Sie haben alle gesehen, Sie können eine Menge selber tun, gemeinsam mit Ihren Ärzten. Packen Sie es an, bleiben Sie gesund und haben Sie ein möglichst langes, beschwerdefreies Leben.
Passen Sie gut auf Ihre Nieren auf. Und ich glaube, die Tatsache, dass Sie das heute hier angehört haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass das auch so sein wird. Also fassen Sie Mut. Für oder besser gesagt gegen Nierenkrankheiten kann man eine ganze Menge tun und dabei wünschen wir Ihnen hier alle, glaube ich, sehr viel Erfolg. Bleiben Sie uns gewogen und ja, passen Sie auf Ihre Nieren auf.
Und zuhören ist das Stichpunkt der Stunde. Und wenn du keine Folge mehr von Ganz schön Niere verpassen willst, dann abonnier doch diesen Podcast sehr gerne. Den gibt es nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.